Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manuel. Bei mir sind Anne und Michi. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Wir sind frisch ausgeschlafen, um euch die Xbox Developer Direct 2025 zusammenzufassen, die gestern Abend lief. Eine kleine Direct, auch im gewohnten Xbox Developer Stil, also so ein bisschen im Doku-Stil aufgemacht, hat sich jetzt ja ziemlich etabliert, dass Xbox dieses Format so nutzt und auch wirklich gar nicht selbst zu Wort kommt, sondern nur ihre Studios sprechen lässt. Da gibt es keinen Offsprecher, es gibt keine Anmoderation, sondern es ist wirklich nur eine Kachel und dann geht man in das nächste Studio und dieses Studio macht dann einen sogenannten Deep Dive in Spiele. Ein paar waren ja schon bekannt, die wir dort erfahren werden. Doom, South of Midnight und Clair Obscur waren klar, dass wir da was Neues sehen werden. Und dann sind bei solchen Developer Directs natürlich auch immer interessant, gibt es noch ein One More Thing, gibt es einen Shadow Drop? Und beides können wir heute bejahen. Es gab eine kleine Überraschung, also ein neues Spiel wurde angekündigt und auch ein passendes dazu wurde als Shadow Drop gedroppt. Und damit geht's auch direkt los hier bei unserer Zusammenfassung. Wir fassen für euch zusammen, was wir da jetzt gesehen haben, falls ihr es nicht selber geguckt habt, was wir davon halten, auf was wir uns freuen. Und dann schätzen wir natürlich auch ein bisschen ein, wie sich Xbox und Microsoft damit platziert haben für den kommenden Sommer und für dieses Jahr. Und es ging direkt los mit einem Studiobesuch und wir haben Team Ninja gesehen, dann auch erfahren, dass sie mit Platinum Games zusammen an einem neuen Spiel arbeiten, nämlich Ninja Gaiden 4, also der vierte Teil dieser Reihe, die ja auch einige Spin-offs und so hatte, komplexe Serienhistorie kann Michi vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen.
Gerne.
Aber das ist auf jeden Fall eine, ja, denke ich mal, unerwartete Ankündigung. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm oder auf dem Plan. Da hätte ich jetzt bei einer Xbox Developer Direct an andere Spiele zuerst gedacht, auf die wir schon länger warten, als auf Ninja Gaiden 4. Aber ich glaube, die Fans freuen sich.
Auf jeden Fall. Ninja Gaiden ist ja eine sehr beliebte Serie unter den Fans, derer es da zahlreiche gibt. Die Serie startete damals ja auf dem NES von Nintendo und war auch schon da brutal schwer. Also die Serie identifiziert sich sehr stark über den Schwierigkeitsgrad. Das geht so weit, dass über den Schwierigkeitsgrad sogar teilweise ganze Versionsunterschiede und große Bücher geschrieben wurden im Internet, weil zum Beispiel die Ursprungsversion als zu schwer galt und dann wurden da Vereinfachungen reingemacht, gerade mit der ja jetzt auch auf der PlayStation 3 und PlayStation 4 und 5 dann per Backwards Compatibility auch spielbaren Sigma-Versionen der Spiele, die sind deutlich einfacher, haben mehr Speicherpunkte, weniger Gegner und sowas, anderes Game Design. Und die sind ein wenig verpönt unter denen, die natürlich die Originale durchgespielt haben, mit den vielen Gegnern und dem hohen Schwierigkeitsgrad. Und dann war es ja so, dass der Lead Game Designer Itagaki, oder so heißt der, glaube ich, der hat das ja auch so ein bisschen gefressen. Da gab es dann zum Beispiel die Möglichkeit, das zwar leichter zu stellen, aber dann wurde man verhöhnt von der weiblichen Protagonistin im Spiel und ist dann mehr so ein, halt nicht wirklich der Held. Das ist also wirklich ein Riesenthema, wenn man über Ninja Gaiden spricht, der Schwierigkeitsgrad. Aber natürlich auch das wahnsinnig schöne Design der Animation, der hohe Brutalitätsgrad ist immer ein Thema bei der Serie, der jetzt bei Platinum Games sogar auch drin ist, was mich wundert, weil die hatten mit Bayonetta zwar für Effektfeuerwerk, aber noch nie für richtig Gore gesorgt. Aber das gehört nun mal zur Serie. Ich glaube, die Fans erwarten das. Und jetzt wird Platinum Games zum ersten Mal so ein richtig brutales Ninja-Game machen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Und ich freue mich, dass sie es machen, weil sie sind, glaube ich, in der Lage, dieses Spieldesign auf ein deutlich moderneres Level zu heben, wie sie es halt in den letzten 10 Jahren auch gemacht haben. Während Koei Tecmo unter der alten Führung auch, das war ausgelutscht oder auserzählt. Also diese Spiele Ninja Gaiden 1, 2, 3 sind sehr, sehr ähnlich, sind sehr, sehr antik im Spieldesign, fühlen sich halt an wie Games aus den späten 90ern, Anfang 2000er alle. Das ist toll, das ist gut, aber ich glaube, da gibt's nicht mehr so viel zu erkunden. Und da kann Platinum Games, glaube ich, deutlich mehr machen.
Ja, und wenn Platinum Games was kann, dann sind es halt Kampfsysteme. Die Frage ist halt immer, Platinum Games sind meistens gut bei ihren eigenen Spielen und bei Auftragsarbeiten hat man oft das Gefühl, die sind so half-assed. Ja. Also ich hoffe mal, dass sie hier zumindest vom Thema her richtig Bock drauf haben und auch ihren Signature-Kampf Modus quasi einschalten, der dann auch wirklich ein gutes Kampfsystem. Also das, was man gesehen hat, Anne, sah schon sehr vielversprechend aus. Wir wissen ja, dass Micha großer Character-Action-Fan ist, alles was Bayonetta heißt und Devil May Cry und so. Es geht ja ganz stark in die Richtung. Ist es jetzt was für dich, weil halt irgendwie auch Japan und Ninjas und Samurai und so unterwegs sind?
Wie klischeehaft.
Ja.
Oh, das muss
ich. Komm, ja, also es ist jetzt kein Klischee, dass du auf Samurai und Japan stehst, ne?
Nein, aber dass ich jetzt irgendwie dieses Spiel deswegen mögen muss. Nein, ich finde, und ich weiß nicht, wie euch es da geht, ich habe das gesehen gestern. Erstmal dachte ich, Moment, wir hatten doch letztens erst irgendeine Ankündigung mit Ninja Gaiden. Was war denn das nochmal? Wisst ihr das noch? Das war irgendeine andere Version. Oder.
Kann sein, dass die Sigma-Version in die Master Collection.
Ja, das irgendwie ist sowas. Wir haben irgendwas auf jeden Fall gesehen, was Ninja Gaiden betrifft, bei entweder den Game Awards oder einer anderen Veranstaltung. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls dachte ich zuerst, okay, die wiederholen das gerade, dass es darum geht und nicht, dass es ein komplett neuer Teil ist. Ich finde aber, dass der optisch vor allem mich so gar nicht anspricht. Der sieht so ein bisschen altbacken aus vom Spiel.
Welcher jetzt, das Remake? Also sie haben ja ein Remake in Unreal Engine 5 von Ninja Gaiden 2 angekündigt. Das ist auch jetzt direkt erschienen. Und Ninja Gaiden 4 wurde angekündigt.
Welchen? Nee, 4. Also 4.
Du findest 4.
4 sieht nicht so gut aus wie 2, lustigerweise.
Okay.
Und das irritiert mich ein bisschen. Und dann muss ich sagen, dass ich den Stil dieses ein Raum muss unbedingt eine bestimmte Farbgebung haben, finde ich ein bisschen komisch. Also das sieht man ganz oft in diesen Gameplay-Szenen, dass unser Protagonist, der ja ein neuer Protagonist ist, sich da abmüht und kämpft und der Raum ist dann rot mit weißem Licht oder blau mit weißem Licht oder so. Also es gibt immer nur eine Farbe in so einem Raum und das sieht total, ich weiß nicht, das gefällt mir überhaupt nicht von der Ästhetik. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Ich habe, ich glaube, in meinem Leben noch nie Ninja Gaiden gespielt. Ich habe immer so Abklatschversionen davon gespielt. The Messenger zum Beispiel, was ein sehr cooles Spiel ist. Mhm. Aber
im 2D-Bereich, ja.
Ja, genau. Aber ich, allein optisch gefällt mir das Ding leider gar nicht.
Es ist ziemlich düster, es ist alles dunkel, verregnet und so, was natürlich zu dieser Atmosphäre auch beiträgt.
Ja.
Aber es hat diesen Techno-Look, also ich weiß, was du meinst, es sind auch ganz wie so schrille Neonlichter.
Tron sieht es aus, so ein bisschen.
So ein bisschen Tron-artig, ja. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und spricht mich schon an, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Was du übrigens meintest, ist Ninja Gaiden Ragebound. Ich habe gerade in unserem Dokument ein bisschen runtergescrollt.
Ja,
das ist
genau.
Das neue von Dotemu, die Shredder's Revenge, Metal Slug und so gemacht
ganz
haben.
Genau.
Also das wird dieser klassische
Look. Das ist der Teil, der nicht zur Lore zugehören darf, offiziell. Zum Kanon, wie man sagt.
Ja. Also wenn man eher auf die 2D-Variante steht, dann kann man sich darauf freuen, genau. Aber jetzt hier richtig 3D-Action-Game und ja, ich glaube, das wird sehr, sehr gut, wenn man auf dieser Art von Gameplay steht. Ein großer Kassenschlager sehe ich jetzt aber da auch nicht, oder? Also es ist jetzt kein Massenspiel durch diese Brutalität und die Blutigkeit und so.
Ein Massenspiel war es wirklich noch nie, also vom ersten bis zum letzten Serienteil nicht. Aber es war halt unter den Fans oder unter der kleinen Zielgruppe extrem beliebt. Und da zähle ich mich auch zu. Also ich habe die alle extrem gerne gespielt, mich da reingefuchst. Eigentlich gibt es wirklich nur eine Lektion, die man lernen muss und die ist bei diesen Spielen immer die Blocktaste permanent gedrückt zu halten, weil dann kann man eigentlich keinen großartigen Schaden kriegen. Es ist immer dann, wenn man zu ungeduldig wird und in die Kombos der Gegner reinfällt, dann ist das wahnsinnig frustrierend. Ne? Und das ist wirklich so ein Spiel, wo man ja auch in der Xbox 360-Ära, das war der Klassiker für, ich werf den Controller an die Wand. Das ist so unfairer Scheiß.
Aber apropos 360-Ära, genau.
Wie? Was?
Ich dachte, wir wollen jetzt zum Remaster noch erwähnen, dass der kommt.
Genau, der ist erschienen, direkt als Shadow Dropped, Ninja Gaiden 2 Black. Da gab es ja schon eine Sigma-Variante, die auch über Xbox und Game Pass alles spielbar war. Also man kann die ganzen alten Spiele in dieser Sigma-Version derzeit spielen. Man kann aber halt nicht diese superschweren Black-Versionen spielen. beziehungsweise dann nur sehr, sehr ausgewählt. Die gibt es dann teilweise nur auf der Original-Xbox oder halt über Backwards Compatibility und dann ist die seit 2019 aber auch wieder weggefallen. Und die Fans waren halt nicht so ganz glücklich mit dem was Angebot, was jetzt gerade geliefert wird durch diese Sigma-Varianten. Deswegen, wenn ihr könnt, immer zur Black-Variante greifen, könnte man so ungefähr sagen. Meistens sind das die finaleren Versionen. Die Black-Version, die neue, ist jetzt auch nicht super hardcore. Die hat 4 Schwierigkeitsstufen. Ich bin in den 4 Stunden, habe ich jetzt schon gespielt über Nacht, habe den Xbox Store aktualisiert am PC. War ganz witzig, musste ich den Microsoft Store benutzen, weil das über den Game Pass, die Xbox-App, erst nicht erschien. Aber Microsoft Store hatte es dann. Und ja, das ist das klassische Gameplay, so eine Mittelversion. Ich denke, da testen sie jetzt auch ein bisschen dran anhand der Downloads, ob diese Spielserie, wie viel Drive die hat, wie viel Zug die hat, ob sich ein Hype generieren kann anhand dessen. Und ja, ich bin sehr froh, dass es das gibt und dass sie es gemacht haben. Die Unreal Engine 5 ist halt ein irrer Pick. Die hatten ja eigentlich immer eine eigene Engine und trotzdem fühlt sich das sehr, sehr gut und genauso an wie das Original, obwohl es halt viel moderner aussieht, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die Unreal Engine 5 so bietet. Hm.
Aber eine schöne Geste, finde ich, so ein Shadow Drop von so einem Remaster jetzt am Game Pass dann auch hier, um die Wartezeit zu verkürzen, wenn man jetzt gerade durch diese Ninja Gaiden 4 Ankündigung, das wird im Herbst erscheinen erst, also das ist von den 4 Spielen, die wir gesehen haben, das am weitesten noch weg, ohne konkreten Release-Datum, alle anderen haben ein Datum bekommen. Dann hat man jetzt die Überbrückungszeit und kann das mal nachholen. Finde ich eine schöne Sache. Ist zwar leider der einzige One More Thing und Shadow Drop geblieben. Also nur das ist jetzt irgendwie eine Überraschung gewesen. Alle anderen Sachen waren bekannt und es gab jetzt nicht nochmal irgendwie ein größeres Ding. Das war das eine Ding, was dann unbekannt war auf der Developer Direct.
Ja, abschließend vielleicht noch den einen Kommentar. Also Platinum Games macht auf jeden Fall zum ersten Mal was anders mit der Kamera. Die wird jetzt freier sein in Ninja Gaiden 4. Die ganzen Vorgänger haben so eigentlich eine starre Kamera und man kann so in Nuancen halt noch nach links und rechts um die Kurven mitschwenken, wenn man läuft. Mhm. Aber eigentlich hat man die Kamera relativ fix und starr hinter dem Charakter. Und das ist, lehnt sich ja auch an bei Platinum Games, dass sie das nicht ganz so machen. Aber das wird, glaube ich, einer der größten Unterschiede sein. Plus halt natürlich dieser komplett neue Held, der andere Kampfstile haben wird. Und man wird ja aber auch Ryu Hayabusa spielen können und dann gehen die erst gegeneinander, haben sie auch schon verraten, fand ich ehrlich gesagt nicht so cool. Das hätte ich gerne als Überraschung gehabt oder behalten. Aber ja, jetzt haben sie schon ausgeplaudert da während der Show.
Apropos Überraschung, was auch ungewöhnlich war, fand ich, für eine Xbox Direct, dass immer auch erwähnt wurde, dass es jetzt für die PS5 erscheint. Also bei allen Spielen stand am Ende immer so eine Kachel, wann kommt's? Es wurde dann so eingekringelt und dann eben klar, immer Day One Game Pass, weil es Xbox Game Studios sind. Natürlich für die Xbox Series X und S, für PC und auch PS5. Das haben sie ja gerne mal verheimlicht früher.
Ja.
Auch PlayStation und Nintendo schreiben das ja dann nicht großartig hin, wenn es auch für die anderen kommen. Und hier, Xbox hat sich jetzt halt wirklich voll committed zu diesem, irgendwann werden sie wahrscheinlich hingehen und sagen, ja, deine PS5 ist auch eine Xbox.
Ist auch eine Xbox. Das war nämlich auch mein Gedanke, als ich das gesehen habe. Letztes Jahr, als es die Developer Direct gab, haben sie das nämlich noch nicht gemacht. Genau. Und ich glaube, die sagen jetzt einfach, ja, scheiß drauf, Leute, wir haben jetzt diese Kampagne gefahren, deine Switch 2 ist eine Xbox, deine PS5 ist eine Xbox. Und deswegen hauen die das jetzt einfach dahinter und gut ist. Also warum auch nicht, es ist ja auch albern. Oder?
Ja, aber trotzdem ist es natürlich eine Entscheidung, nicht zu sagen, wir gehen Exclusives. Ninja Gaiden 4 hätten sie jetzt auch gut. Also die ganzen Xbox Game Studios könnten ja Exclusives für Xbox machen, aber die haben sich jetzt
dann werden sie arm.
Abgeschworen. Genau. Mhm. Fand ich nur erwähnenswert, dass die PS5 da jetzt
auf jeden Fall. Finde ich aber gut.
Ja. Genau. Wir gehen jetzt nicht chronologisch durch. Ich würde einfach sagen, wir reden jetzt über, oder? Oder wollt ihr?
Doch, wir können über South of Midnight gehen oder Doom, wie du willst.
Dann reden wir über South of Midnight. Das war dann das nächste. Das passt dann auch vom Release-Datum. Das kommt jetzt am 8. April. South of Midnight.
Überraschend.
Compulsion Games kommt jetzt sehr, sehr überraschend früh. Freue mich aber sehr drauf. Das ist ja das Spiel, wo wir uns zu dritt auch schon immer wieder drüber unterhalten haben.
Ja.
Über das Ruckelspiel.
Es tut mir leid. Erinnert.
Compulsion Games ist das Studio dahinter und ich habe das Gefühl, die sind jetzt wirklich angekommen. Also Compulsion Games war bis jetzt immer so ein Studio, wo ich dachte, ja, die haben so einen coolen Style und die haben so coole Ideen, aber die Spiele, die sie gemacht haben, also die zwei, Contrast und We Happy Few, die waren so semi. Also die waren beide vom Style her unfassbar beeindruckend. Auch We Happy Few war so richtig cool. Aber spielerisch hat es halt so überhaupt nicht gezündet. Bei Contrast noch ein bisschen mehr, bei Happy Few, das war irgendwie so ein Rohrkrepierer. Und jetzt haben sie sich ja 7 Jahre Zeit gelassen seit We Happy Few. Und das sieht man, glaube ich, auch an South of Midnight. Dieses Action-Adventure wird richtig groß, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, Microsoft hat denen auch richtig viel Budget gegeben und gesagt, hey, wir glauben an euch, macht dieses Spiel jetzt so richtig, richtig gut. Und der Deep Dive, den wir jetzt gesehen haben, Anne, also mich hat der immer noch mehr abgeholt. Mit jeder Sekunde, die ich jetzt da gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist noch mehr das Spiel, was ich mir wünsche. Es ist so eine faszinierende Welt und ich kann es kaum erwarten, im April in dieses Spiel einzutauchen.
Ja, das ist voll mein Spiel. Habe ich gestern auch wieder gemerkt. Ich habe ja des Öfteren schon mal drüber geredet. Ich habe auch in unserer Vorschau-Folge schon drüber geredet, wie cool ich das Design und das Setting finde. Die Protagonistin gefällt mir total gut. Und jetzt hat man halt auch endlich mal so ein bisschen mehr erfahren über sie und worum es da eigentlich geht in diesem Spiel. Das war ja noch eigentlich so ein bisschen offen. Also, dass da irgendwie Mysterien und Folklore und sowas drin vorkommt, das war klar. Auch diese Louisiana, diese Southern Charm, der da drin ist, das war auch klar. Aber dass sie halt wirklich irgendwie in so einer Katastrophe steckt, nämlich in so einem Hurricane und da irgendwie mit ihrer Mutter da Konflikt und Streit gerät und die dann eventuell verliert oder nicht, das wissen wir ja nicht. Aber man sieht, wie ihr Haus so weggespült wird. Und dass sie im Prinzip quasi, ich sag mal, for the lack of a better term, so magische Kräfte hat und dass sie mit einer Spindel kämpft und dass das alles eher so um Weberkräfte und Webstuhl und so in die Richtung geht, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Finde ich aber sehr passend zu der allgemeinen Thematik und ich finde alles an diesem Spiel sehr, sehr charmant. Ich mag den Look auch. Das Geruckel ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Da wird man dann sehen, wie man sich damit arrangieren kann oder eben halt nicht. Spannend finde ich allerdings, dass das ein 40-Euro-Titel ist. Ich glaube nicht, dass das ein Ich glaube nicht, dass das ein riesiges Adventure wird. Ich glaube, das wird so ein, weiß ich nicht, 8 bis 10 Stunden-Ding. Wenn ich mir den Preis so angucke. Genau, also das war nämlich auch die Frage, inwieweit bauen die jetzt da wirklich so ein Riesen-Adventure hin. Ich glaube, das hält sich dann, ehrlich gesagt, in Grenzen. Aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das super charmant, dieses Spiel. Ich mag Hazel, die Protagonistin, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Sie haben ja länger versucht zu erklären, wie dieses Kampfsystem funktioniert mit diesen Spindeln und dass man Wesen, also diese mystischen Wesen, gegen die man kämpft, zum Beispiel dieser Riesenalligator, den wir gesehen haben, das sind alles irgendwie so besessene Tiere oder besessene ehemalige Menschen oder so, die man wieder besänftigen und reinigen muss quasi, deren Seele man befreien muss. Und das sind so Sachen, das finde ich total spannend und das mag ich sehr gerne und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Spiel.
Ja. Und es ist so der Gegenentwurf, finde ich, auch zu Random Generated Games. Also das ist wirklich jeder Pixel ist hier handgezeichnet und durch diese Stop-Motion-Animation irgendwie auch so handwerklich. Also ich finde, es ist so ein richtig, jede Ecke ist dort handgecraftet und durchdacht. Und deswegen finde ich es auch cool, wenn es dann ein bisschen kleineres Spiel ist, aber dafür halt alles dort irgendwie eine Bedeutung hat und jede Figur dann dort ihren Platz hat. Und es ist nicht so ein gestrecktes Spiel, wo halt noch ein Gegner und noch eine Kampfarena kommt. Das hatte ich hier gar nicht das Gefühl, sondern die Kämpfe sind dann auch groß und einzigartig. Also man hat ja so 2, 3 große Bosse gesehen, die sind ja greater than life, wie sie so gesagt haben. Also allein dieses Krokodil ist ja bildschirmfüllend. Klar haben wir schon oft Spiele gehabt mit großen Gegnern, aber die haben hier nochmal so einen ganz eigenen Style. Und das ganze Setting ist so mysteriös, gleichzeitig märchenhaft, gleichzeitig so ein bisschen gruselig. Also ich finde es ganz, ganz toll. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Spiel das auch hält, was wir jetzt da gesehen haben.
Ja, ich bin ja noch gespannt, ob sie dieses, erinnere mich immer, wenn ich South of Midnight sehe, an Primal für die PlayStation 2. Und das war so ein Dark Fantasy Adventure, Action-Adventure-Game. Und genau so ein Vibe kriege ich irgendwie von South of Midnight auch nicht unbedingt beim Szenario. Das andere war ja so Gothic-Ding. Mhm. Das hier ist jetzt halt so Küss den Frosch in Superdunkel. ja. Aber alles, was ihr sagt, unterstreiche ich, das finde ich super. Mich stört immer noch, dass in manchen Sequenzen diese Figuren halt so ruckeln, so zuckelartig wie beim Hampeltheater und manchmal nicht. Und meistens ist halt alles flüssig. Ich verstehe nicht, warum der Look nicht komplett flüssig ist. Das will sich mir nicht erschließen. Werde ich wahrscheinlich aber auch drüber hinwegsehen können. Habt ihr gesehen, wie die Upgrade-Währung heißt für die Fähigkeiten und alles?
Nein.
Fluffs.
Oh, yes. Fluffy.
Super süß.
Ja.
Genau. Ich glaube, das Ruckeln ist in den Kämpfen halt weg, weil sonst fühlt es sich halt an, als hätte es nicht genug
Vielleicht FPS. Kann man es auch einfach ausschalten.
Das fände ich so toll. Das fände ich so super.
Oder? Das wäre doch geil.
In den Zwischenanimationen ist es, glaube ich, vorgerendert. Also da sind die, glaube ich, relativ fix auf diesen Stop-Motion-Look gehabt. Aber wenn man selber die Kontrolle hat, habe ich so das Gefühl, dass sie es dann runterfahren und in den Kämpfen sonst nicht smooth aussieht. Hm. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlen wird, ja. Dass da kein Bruch existiert. Sehr schön. Eine große Bandbreite auf jeden Fall. Also Ninja Gaiden, South of Midnight, eher eben ein Third-Person-Action-Adventure. Und dann kommen wir zu einem JRPG aus Frankreich. Montpellier in Frankreich.
Das FRPG.
Ja. Genau. Haben wir die Sandfall Interactive Studios besucht mit ihrem Debütspiel. Haben sie auch schön erzählt. So ein Dude auf seinem Fahrrad fährt ins Büro und sagt, ich hatte so eine tolle Idee für ein Spiel. Ich wollte einfach selber ein JRPG machen. Und dann ist da dieses riesige Projekt draus entstanden, weil seine Idee von anderen Leuten aufgegriffen wurde, die gesagt haben, hey, das ist so cool, da will ich mitmachen. Entstehen tut jetzt Claire Obscure Expedition 33, erscheint am 24. April, haben wir ja auch schon ein bisschen was gesehen. Hm. Jetzt auch hier der Deep Dive, ein für mich eine ganz klare Ansage, dass alles, was für mich Final Fantasy VII Remake falsch gemacht hat, scheint jetzt hier bei Claire Obscure genau für mich besser gemacht zu werden, nämlich das Kampfsystem. Also es wird ein Reactive Turn-Based Kampfsystem, wie wir es aus den ganz klassischen JRPGs kennen, aber mit Mario und Luigi Gameplay reingemischt, so interpretiere ich das. Also du wählst aus, was du als nächsten Schlag machst, aus so einer Liste, wie man es eben kennt von früher, und dann musst du aber die Schläge so landen wie bei Mario und Luigi, also im richtigen Moment A drücken, im richtigen Moment auch blocken, im richtigen Moment ausweichen. Ich denke nicht, dass wir Schildkröten werfen werden, aber alles andere war schon sehr wie Mario und Luigi, und da wir ja über beide Spiele jeweils in dieser Dreierkonstellation auch so ein bisschen gelästert oder geschimpft haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das jetzt genau dieses, als hätten sie gehört, was mag ich an Final Fantasy VII nicht und was mag ich an Mario Luigi nicht, und versuchen, das jetzt zusammenzubringen. Dann packen sie noch dazu dieses wunderbare Weltendesign rein, was mich so an Order 1896 oder so.
Ja.
So ein bisschen daran erinnert es mich, ja. Und diese Dreier-Kombo, die fühlt sich dadurch wieder so frisch an, dass ich es kaum erwarten kann bis Ende April.
Die Order 1886 hieß das damals. Ja, genau. Und das fand ich auch mega beeindruckend. Ich war eine der wenigen, die das Spiel richtig gut fand. Und da gab es ja auch so die Bedenken, weil das so schlauchartig war, dafür aber aussah wie ein Kinofilm gefühlt. Und genau, also da in diese Richtung geht das so ein bisschen. Aber eher mehr in die Fantasy-Ecke dann doch. Also wir haben zum ersten Mal auch andere Kreaturen gesehen, außer Menschen. Ich glaube, da sind wir jetzt zu viert unterwegs in diesem Spiel. Und da gibt es halt so ein super weirdes Volk, die auch so ein bisschen lustig und clumsy sind. Mhm. Also da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass dieser Humor nicht zünden wird, weil das schon so ein bisschen Marvel-esque ist. So reaktionärer Humor, irgendwas passiert und jemand sagt einen coolen Spruch drauf, so wie Tony Stark immer alles kommentiert. Weiß ich nicht, ob ich das geil finde, aber ich finde beeindruckend, welche Kreativität die da an den Tag gelegt haben, also wie die Farbgebung da ist, dass sie sich quasi diese neuen Völker ausgedacht haben und alles so wirklich bis zum Gegnerdesign hin auch alles sehr, sehr, ja, weird ist einfach. Es ja. sieht alles super und weird aus und sehr, sehr einzigartig einfach. Und das mit so einem kleinen Team zu machen, aus so einer Schnapsidee geboren, von wegen, ich baue jetzt selber mal so ein JRPG, es ist sehr beeindruckend. Und auch, ich glaube auch, dass die Protagonisten dieses Spiels sehr nachvollziehbar geschrieben sind und gut geschrieben sind. Da hat man auch so ein paar Ausschnitte gesehen von Unterhaltungen und worum es halt eigentlich geht, nämlich, dass man irgendwie, dass die Welt so krass voranstreitet, bis man 33 ist oder so. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Und das Leben wird immer kürzer, je öfter es versucht wird, es noch zu retten. Deswegen werden die Menschen immer jünger, sozusagen. Hast immer weniger
Zeit.
Bevor
sie dann sterben müssen.
Und das ist jetzt gerade die 33. Expedition, die sie noch versuchen. Und die sollten wir als Spieler.
Man sieht ja am Anfang, wie der Hauptcharakter seine Tochter, Partnerin, was auch immer, verliert, als dann von der 34 dann die 33 da umgeschrieben wird und seine Person da, seine geliebte Person löst sich Marvel-mäßig wie beim Snap vor ihm auf und die Expedition muss jetzt sitzen. Also es wird auch sehr düstere Töne ansprechen, aber ich finde, da sind sie auch voll im JRPG-Style treu geblieben. Einerseits dunkle Themen, dann haben sie ja auch gesagt, Charaktere, die nicht schwarz und weiß sind, also sehr, sehr flawed Characters, die aber trotzdem ihre Agenda und ihre die Beziehung zu den anderen Menschen haben und nachvollziehbare Motivation haben. Es sieht auch sehr dreckig aus, also die haben immer auch Dreck im Gesicht, diese Expeditionsmenschen, und sind nicht so diese sauber geleckten, ich komme gerade frisch vom Barbier, wie wir es irgendwie bei Final Fantasy und so oft haben. Das spricht mich total an. Und dann dieser clumsy Humor, das ist ja auch so typisch JRPG, dass du immer so einen Sidekick hast, der irgendwie ein bisschen trottelig ist, irgendwelche charmanten Völker triffst, die irgendwie gleichzeitig auch knuddelig sind. Und das ist so, diese Essenz von JRPG jetzt in so einem französischen Look zu haben, das finde ich total spannend. Und sie werden ja, haben ja auch gesagt, auch die Überwelt, wie ganz früher bei Final Fantasy, ist wieder mit dabei. Und dann hast du statt einem Raumschiff, hast du halt einfach so ein großes, dickes, fluffy Wesen, was so aussieht wie dieses Michelin-Männchen, mit dem du dann durch die Welt chattest, wenn du ihn mit Kristallen fütterst. Also mehr JRPG geht ja wohl nicht. Und dieser clumsy Gehilfe, der sich dann auch, der die Monster frisst und sich dann in sie verwandeln kann, aber so trottelig ist, als er dann diese Damen da beeindrucken will von der Expedition, sich erstmal diese Schüssel an den Kopf haut. Also ich bin da voll sold. Für mich ist das genau die richtige Mischung. Das Einzige, was du auch schon bei uns im Discord gepostet hast, Michi, es könnte sein, dass sie ein bisschen übertreiben, was die Upgrades und die Builds und so angeht. Ja. Also da wird ja Menü-Overload galore abgefeuert. Hier 2% mehr Erholung nach der und der Attacke. Boah, und das könnte ein alles bisschen gestreamliner sein.
Erholung 1, Erholung 2, Erholung 3. Das sieht vor allen Dingen auch noch nicht gut sortiert aus. Ich hoffe, da können sie noch mal rangehen und ich bin nicht der Einzige, der das jetzt kritisiert. Aber davon abgesehen bin ich auch extrem angetan. Das scheint auf vielen Ebenen das zu werden, wie ich mir das gewünscht hätte, dass sich Final Fantasy entwickelt. Mhm. Anstatt da immer moderner zu werden und Echtzeit und alles, bietet das hier halt die ganzen Entscheidungen, wie auch ein Lost Odyssey das versucht hat. Lost Odyssey von dem Final Fantasy Schöpfer her damals auf der 360 war dann nur einfach halt viel, viel, viel zu lang. Und ich glaube, den Fehler machen sie hier nicht. Das wird nicht so ein 120-Stunden-Spiel. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Auch wenn sie natürlich ein bisschen viel verraten haben dahingehend, dass sie, also das sind eindeutig alles Fans von FF7. Ne? Also es gibt so Parallelen zu Cate Sith, es gibt Parallelen zu, am Ende gibt es auch so Obergegner und da musst du dann Grind dann machen, so wie bei den Ultimate Weapons, wenn du die bei FF7 besiegen wolltest und so. Aber das finde ich alles gut. Vor allen Dingen, weil der Style extrem modern ist, ein ganz toller Look, der Lust auf mehr macht. Und wenn das am Ende so ein 30-Stunden-Ding wird oder was, dann wäre das absolut super. Ich liebe klassische rundenbasierte Kämpfe für sowas. Eine Sache ist mir eingefallen, weil sie gesagt hatten, dass Leute traumatisiert waren von dem hohen Schwierigkeitsgrad in deren Kämpfen, was das Timing anging. Und wir kommen da ja später noch jetzt gleich beim letzten Titel drauf zu sprechen. Da sieht man, dass nicht alle Studios perfekt zusammenarbeiten, denn Doom the Dark Ages wird ja als große Innovation liefern, dass Zugänglichkeit erhöht wird, indem das Spiel langsamer läuft oder du halt eine viel höhere Toleranz hast, um einen Button im richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das ist so ein einfacher Slider, den sie da einbauen. Das heißt, du hast 600 Millisekunden zum Beispiel, um einen Parry zu machen. Und genau dieses System würde ja diesem Spiel auch super gut helfen, wenn sie das einfach genauso kopieren und einfügen und es halt für Leute, die keinen Bock haben, immer perfekt auf die Hundertstel einen Knopf zu drücken, es hier halt auch vereinfachen. Und da finde ich, hat man so ein bisschen gesehen, wenn ich da vorher drüber geguckt hätte, hätte ich denen das halt gesagt. Es kann doch nicht sein, dass sie da sagen, die Leute waren traumatisiert von unserem harten Timing in den Kämpfen. Deswegen ist es auch möglich, die Kämpfe halt anders zu machen, mit Strategie, so würde man rangehen. Also so ein bisschen Struggle innerhalb von der Entwicklung habe ich da schon gespürt bei diesem Expedition 33 Claire.
Ja, ist ja ein Debütspiel natürlich.
Ja. Und da dieses Wackeln und der genaue Kontrast kommt dann gleich mit Doom Dark Ages in so vielen, die stehen halt wie der Fels in der Brandung, die wissen genau, was sie machen und liefern einfach ihren Ballerkram jetzt ab.
Ist aber auch ein bisschen unfair, so ein Studio wie mit über 20 Jahren Erfahrung mit dieser Sandfall Interactive, die ihr erstes Spiel machen, zu vergleichen.
Super,
aber ich weiß genau, was
Kontrast
du meinst.
Ja.
Ich glaube nämlich, das ist auch der Grund für diese Flut an Upgrades, weil du damit dir wahrscheinlich dann dein Spiel halt auch leichter oder schwerer machen kannst. Und das ist wahrscheinlich genau der Doom hat gedacht, gut, dann machen wir einen Slider, weil da gibt's halt nicht solche Upgrades und die kacken dich halt zu mit nochmal 5 Punkten mehr für mehr Reaktionszeit oder so. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis April, vielleicht tut sich
da 24. April soll das auch schon kommen.
Auch
der
hier
April
natürlich
füllt sich.
Der April wird schön, genau. Und dann am 15. Mai geht's weiter mit Doom the Dark Ages. Noch hat Animal Crossing Zeit, Anne, am 15. Mai auch zu erscheinen.
Das wäre
toll.
Aber
unser Tipp, dass es als Launch-Titel für die Switch 2 kommt, ist wohl dann obsolet. Also diesmal wird Doom nicht zusammen mit Animal Crossing rauskommen. Ich glaube, so viel ist sicher. Doom the Dark Ages kannten wir ja auch schon. Wir haben hier auch wieder den Deep Dive bekommen, dass der dritte Teil dieser Trilogie, nenne ich es jetzt mal, von diesen neuen Dooms, wieder in eine andere Richtung geht. Also sie haben auch gesagt, jedes Doom, was sie jetzt machen, soll anders sein. Es soll nicht einfach nur eine Fortsetzung sein. The Dark Ages geht zurück in die, na was heißt zurück? Das ist bei der Lore natürlich irgendwie auch Quatsch. Wird aber wieder langsamer, sage ich jetzt mal. Während
ja,
wir bei
mal
Doom Eternal,
langsam.
Bei Doom Eternal waren wir ja schon richtig fast wie ein Super Mario Plattformer unterwegs.
Das Flummi-Doom, wie ich es immer nenne.
Und Tanzspiel. Und Doom the Dark Ages hat gesagt, nee, und wir machen es jetzt wieder langsamer. Wir machen Stand Your Ground, wir geben dir ein Schild und es geht sehr viel mehr um links, rechts ausweichen, Parries und Blocks mit dem Schild. Und natürlich eine Dark Fantasy Sci-Fi Mischung, die wir so auch noch nicht gesehen haben. The Dark Ages sagt es schon, wir kämpfen als, ja, man fühlt sich fast schon wie so ein Höllen-Wikinger-Ritter an, oder? Der dann da durch die Hölle geht. Und das ganze Thema, dieses Mittelalter-Thema wird natürlich dann auch mit der Höllenthematik vermischt. So ein bisschen Andeutungen gab es da ja schon mit dem DLC, glaube ich, bei Doom Eternal.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Die auch schon auf die Mission geschickt haben. Also zumindest diese Welt oder diese Lore, die da eingebettet ist, die war schon, wurde schon so etabliert mit dem DLC.
Ich finde das ganz, ganz klug und ganz, ganz toll, dass id Software das genauso macht, weil das ist das, was Doom auch brauchte nach dem 2016er, was einfach gefeiert wurde als klassisches Remake, das perfekt gemacht wurde mit Ausweichen und viel Schießen, so Bullet Hell mäßig und hat das viel gemacht. Dann kam das Flummi-Doom, das Eternal, wo man halt wie so ein Flummi immer ausgewichen ist und noch komische Akrobatik-Plattformer-Sachen gemacht hat und Boost-Pads und. Und jetzt einfach, um die Dinge auch unterscheidbar zu lassen, halt was anzubieten, wo du wirklich wie so ein Tank einfach oder halt auch den später spielbaren Mech, in den man ja schlüpfen kann, einfach nur sitzt oder steht und dann geradeaus läuft und dann halt blockt, weil man dieses wahnsinnig overpowerte, wie heißt der von Marvel, der Typ? Superman.
Nein! Captain America!
Captain America, genau. Der blöde Captain America mit seinem Schild, das hier noch Zacken drumherum hat und halt für alles eingesetzt
Kettensäge.
Wird.
Kettensäge, hallo? Nicht nur Zacken.
Es ist auch eine Kettensäge. Ein bisschen Gears of War packen sie auch noch mit rein. Also ich finde das super, weil ich fand Ausweichen immer blöd. ich, wenn ich kann, auch bei Dark Souls oder Elden Ring, ich mag so Heavy-Charaktere, die mit der fetten Waffe über der Schulter, möglichst ein Zweihänder, da sind, notfalls ausweichen, notfalls blocken können oder halt einen Parry machen können, aber nicht dieses, ich spring nach links, ich spring nach rechts. Das sage ich nicht nur, weil das jetzt halt so gut passt, das war tatsächlich meistens mein Spielstil. Und dieses Ausweichen, das hat mir auch zum Beispiel Final Fantasy 15 total kaputt gemacht. Dieses Hin- und Herzurren und nochmal oben und auf die Laterne und auf den Pfahl und dann runter wieder und dann zack. Oh. Vielleicht ein alter Ding, I don't know.
Ich wollte gerade sagen.
Ich freue mich auf Dark Ages, weil das halt mal genau das nicht macht. Und ich mag halt Games wie Shogo, wer sich da noch erinnert. Das ist auch ein 3D-Shooter, wo man in Mech schlüpfen konnte, so Anime-Style. Fand ich auch mega geil. Und wenn das so ein bisschen in die Richtung geht, dann bin ich bei dem neuen Doom, glaube ich, dabei, wie selten zuvor bei den Dooms. Nur die Musik, das wird immer noch nie meins werden.
Ja, wollte ich auch sagen.
Ich nenne es liebevoll das alte Leute-Doom, weil es so langsam ist.
Danke, danke.
Ja, aber ist doch so, oder? Wir hatten das Flummi-Doom für die Kids mit der Reaktionszeit einer Katze. Und jetzt haben wir quasi das alte Leute-Doom für die gemütlichen Mit-40er plus, die Doom noch in der Originalversion kennen. Und auch Bock haben, so ein geiles Doom mal zu spielen.
Wow.
Ja, das ist meine Definition jetzt hier und ich schäme mich nicht dafür. So.
Und ich fühle mich nicht angesprochen. Ich bin
genau, fühle dich einfach
und
nicht.
Ich spiele gerade Ninja Gaiden 2 Black durch. Entschuldigt mal bitte, das lasse ich auch nicht gelten.
Also ich fand Doom Eternal der beste Shooter, der seit Jahren rausgekommen ist. Dieses Gameplay, dieser Tanz, den man da aufhört, ich finde es großartig, weil es eben diese Doom und klassische Shooter-Formel. Die ganzen Boomer-Shooter lassen mich ja auch echt immer kalt, weil die sich so altbacken anfühlen und Doom Eternal hat mich halt voll abgeholt. Dennoch freue ich mich auf The Dark Ages, weil sie halt was anderes probieren und das aber auch konsequent durchziehen. Und das finde ich absolut respektabel zu sagen, wir verlassen die Formel, die wir jetzt erprobt haben, die funktioniert hat und könnten ja einfach dort weitermachen. Nein, sie machen komplett neu, denken ihr Spiel neu. Das finde ich total cool an dieser Doom-Serie, dass sie halt jedes Mal irgendwie was Neues mit reinbringen. Und nicht nur vom Setting, sondern ja wirklich spielerisch, es wird ein ganz anderes Spiel werden. Und ich freue mich auch drauf. Also ich spiele ja auch gerne die Souls-Games mit Parry und so. Und nicht so sehr mit den Tanks, aber das kann ich ja hier auch machen. Also man kann ja hier sowohl ein bisschen ausweichen, als auch einfach mit den schweren Waffen halt voll rein. Wirst aber dann halt auch irgendwie diese Parry-Moves haben und dann eben die Schüsse reflektieren können. Also ich glaube, das wird großer, großer Spaß. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist dieses so PR-Geschwätz, was sie dann so drauf hatten, so, ja, alles ist mit One-Button. Also jeder One-Button ist irgendwie kontextsensitiv und so, bla. Mhm. Das konnte man nur nicht so richtig, also ich meine, sagt ihr jetzt einerseits, es wird ein super taktisches, tiefes Spiel oder sagt ihr, nee, das wird von jedem Deppen spielbar? Also entscheidet euch doch. Das fand ich in der Präsentation irgendwie so unstimmig. Alles soll mit einem Button sein, aber trotzdem sollst du Spieltiefe haben. Ja, das klingt irgendwie wie so eine eierlegende Wollmilchsau. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Also im Endeffekt.
Glaube ich wirklich genau daran, dem geschuldet, was Anne gesagt hat, dass viele, gerade bei Eternal, überfordert war von den vielen verschiedenen Knöpfen, die du dann noch drücken musstest, um halt den Finisher zu machen, um nebenbei nochmal den Zoom zu machen und dann den Dash. Ja. Und das ist genau das, was sie halt PR-technisch jetzt einfangen wollen, indem sie sagen, geht alles mit einem Knopf notfalls und ihr habt ja auch das einfachere Gameplay. Wir haben hier diese Zugänglichkeitsslider, die ich eben angesprochen hatte, die ich eine wahnsinnig coole Innovation finde. Mhm. Also das ist genau das, was auch ein Dark Souls bräuchte, was vielleicht sogar ein Ninja Gaiden bräuchte, um halt einfach niemanden auszuschließen. Das ist doch vollkommen egal. Und ob ich den Slider jetzt 3 Zentimeter weiter rechts oder links habe, interessiert doch keine Sau.
Oh, du kannst es immer mit Achievements verknüpfen. Das ist ja immer auch noch möglich. Ja? Wenn du es wirklich haben willst, das 100% Achievement, dann lass es halt auf Standard-Settings oder mach es schwerer. Damit kann man das ja auch immer noch einfangen, zu sagen, ja, ihr könnt es ja schwer machen und dann kriegt ihr auch eine kleine Belohnung.
Ach, die Leute, die auf sowas Acht geben, sollen halt alle Speedrunner werden und sich die Köpfe einkloppen. Echt, ich verstehe das nicht. Es bringt niemanden vorwärts.
Ja, aber die Diskussion, da machst du wieder ein Fass auf, das quasi keinen Boden hat. Weil es so eine Endlosschleife ist von wegen, ja, aber dann ist es nicht mehr echt. Dann fühlt man sich irgendwie betrogen, weil das Spiel gibt einem eine Möglichkeit. Und wenn man keine Möglichkeit hat, dann ist es die ultimative Herausforderung. Also da drehen wir uns im Kreis. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es auch albern. Aber diese Diskussion ist so alt wie Dark Souls ungefähr. Und ja, da gibt es keine Konklusion am Ende. Es ist einfach nur, die einen sagen das und die anderen sagen das.
Ich würde es gerne noch versuchen, zumindest eine kleine Konklusion. Es ist, also das Hauptproblem ist, glaube ich, liegt darin, dass die Spielenden da draußen selber sich halt möglichst wenig Gedanken machen wollen oder halt nicht sich selbst genügend Gedanken darüber machen. Wie macht es mir Spaß? Wie mache ich es? Es macht ja mehr Spaß, wenn ich mehr kann, wenn ich was Schwierigeres schaffe. Und dieses sich selbst herausfordern, das ist vielleicht noch nicht weit genug erklärt oder bei den Menschen draußen angekommen, dass eine Challenge auch was Cooles ist und man den Schwierigkeitsgrad auch gerne mal nach oben schrauben kann, wenn man eben unterfordert ist, anstatt zu sagen, das ist jetzt so einfach, das ist Pipifax, jetzt macht mir das Spiel gerade keinen Spaß. Das ist halt genau dieser nächste Schritt, der vielleicht mal allgemein durch alle Spielenden, durch die Spielekultur gehen muss, dass Schwierigkeitsgrad was Geiles ist, wenn man ihn schafft. Und wenn man nicht, ist es aber auch vollkommen egal. Man sollte sich halt immer herausfordern. Ohne Herausforderung kein Spiel.
Sehr schön. Also, am 15. Mai, ich finde, dass Doom das wirklich hervorragend macht mit diesen Slidern, finde ich eine tolle Idee. Ich hoffe, das wird auch angenommen und adaptiert, wie du schon gesagt hast. Das war die Xbox Developer Direct. 4 wunderbare Titel, eine schöne Bandbreite. Also ich finde, es war eine richtig gute Präsentation. Auch wie immer toll gefilmt, toll gemacht, natürlich auch sehr selbstverliebt, weil die Studios halt alle immer im besten Licht dargestellt werden, was aber ja auch voll okay ist. Aber ich mag diesen Doku-Style, den sie da fahren. Der bringt die Leute trotzdem in den Vordergrund. Gerade bei South of Midnight fand ich auch bemerkenswert, wie viel Lead-Frauen da zu Wort kamen und auch Diversität da immer eine große Rolle spielt bei Xbox. Das merkt man, finde ich, auch an diesen Directs, dass sie da eine große Bandbreite an unterschiedlichen kreativen Menschen zeigen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und die Spiele profitieren davon ja auch, sieht man ja auch. Also so Spiele wie South of Midnight und Clair Obscur, das machst du nicht, wenn du eine reine Männergruppe bist. So, das merkt man schon auch, das dass stimmt. Das dann ganz andere Spiele werden.
Mich würde interessieren, alle 4 Titel. Bei welchem Studio würdet ihr, wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet, alle Karrieren sind ansonsten blockiert und ihr dürft aber euch aussuchen, wollt ihr beim South of Midnight Studio in Kanada, in Montreal arbeiten, in Frankreich, Montpellier oder in Amerika bei id Software oder Platinum Games in Japan?
Tja.
Wo würdet ihr nach dieser Präsentation am liebsten anfangen?
Ich glaube, ich wähle Kanada. Die Kanadier
die werden
sind
jetzt die annektiert von USA. Ich weiß nicht, ob das so ein sicherer.
Aber die Kanadier sind die geilsten.
Kommen wir jetzt in die EU, Kanada, dachte ich.
Ohne Scheiß. Kommen wir jetzt an, die flüchten sich in die EU zu uns. Aber also vom Land her würde ich natürlich Japan nehmen, aber Ninja Gaiden ist kein Spiel, das ich mitentwickeln wollen würde. Deswegen auf jeden Fall South of Midnight.
Ich glaube, die entspannteste Atmosphäre hast du in Montpellier bei den Franzosen. Ich würde, glaube ich, auch zu Compulsion Games gehen. Da sah das Studio und die Gruppe von Menschen irgendwie so am ehesten aus, dass ich mir da vorstellen könnte, glücklich zu sein. Ich würde auf gar keinen Fall in einem japanischen Studio arbeiten wollen. Ich glaube, da tut man sich schon schwer mit Hierarchie und so diesen Gepflogenheiten, die
überleben.
Wir nicht aus unserer Arbeitswelt. Und id Software wäre mir zu klassisch.
Da läuft morgens, wenn du reinkommst, schon Metal-Musik.
Da wäre mir zu viel Heavy-Metal im Studio.
Bei mir würde deswegen id Software auch rausfallen. Auch wäre mir, glaube ich, einfach auf Dauer zu abstumpfend mit mit dem Gameplay. Ninja Gaiden, Japan ist halt schon ein echt geiles Argument für mich. Ich glaube, ich würde nach Japan gehen. Und ich würde auch an Ninja Gaiden arbeiten. Und
dann würdest du zerbrechen an der Kultur, an der Arbeitskultur in Japan. Du würdest Jahr Burnout.
Sehr gut möglich. Wenn ich nicht genügend Ausgleich schaffen kann, würde ich wahrscheinlich kaputt gehen. Und dann wäre wahrscheinlich auch South of Midnight und Kanada der Vernunftsgedanke. In Frankreich habe ich ja schon mal gelebt, da muss ich nicht unbedingt noch mal. Also das war kein schlimmer, der kann man wunderbar, gerade Montpellier, wunderschön, aber.
Was hat denn gefehlt auf der Direct? Hättet ihr noch was erwartet?
Oblivion hat der Chat hat Oblivion, das Remake, auf jeden Fall vermisst. Oder auch ein neues Halo. Die sind richtig krass abgegangen, als klar wurde, dass Ninja Gaiden 4 das Geheimnis war und der Shadow Drop das Ninja Gaiden 2 Black. War wahnsinnig viel Hass. Und dieser Chat bei YouTube, ich weiß nicht, Also das ist wahrscheinlich, gibt es sogar Leute, die den dann nachträglich auswerten oder so für Microsoft. Ich weiß es nicht. Das ist echt beschämend für die Menschheit, was da abgeht.
Ja, aber das ist ja normal, wenn du auf YouTube oder Twitch so ein Riesending streamst, dann sind immer Idioten, nur Idioten.
Das darf aber eigentlich nicht normal sein.
Ja, leider ist es aber so. Der Zug ist abgefahren, ey. Der ist abgefahren.
Anna, hast du was vermisst?
Hab ich was vermisst? Nö, eigentlich nicht. Also ich hatte auch keine Erwartungen, sagen wir mal so. Weil die haben es ja immer so klug gelöst, dass sie es im Sommer einmal sagen, ja, diese Spiele kommen noch bis Ende des Jahres oder diese sind in weiter Ferne. Und dann ist eigentlich immer klar so, was man erwarten soll. Und wir haben am Anfang in unserer Jahresvorschau ja schon gesehen, was ansteht. Und deswegen, ich könnte jetzt sagen, ja, wo ist denn Silksong? Das haben sie immer noch nicht gezeigt, aber der Gag ist ja mittlerweile auch ausgelutscht. Also
das liegt ja auch nicht bei Microsoft, oder doch?
Nee, aber das hatten sie ja mit in ihrer Präsentation vor zwei Jahren im Sommer, wo sie gesagt haben, alle Spiele, die wir hier zeigen, erscheinen in den nächsten 12 Monaten. Und das Einzige, das nicht erschienen ist, ist natürlich Silksong.
Naja. Vielleicht muss es dann jetzt doch ein Xbox-Studio werden, dass das mal kommt.
Vielleicht noch kurz der Hinweis, South of Midnight bekommt eine Premium-Version, wo man auch 5 Tage vorher, vor dem offiziellen Game Pass-Start wieder spielen darf.
Cool.
Obwohl sie die Präsentation halt angefangen haben, all of the upcoming games are playable day one with Game Pass. Aber dann ja dann wieder Access nicht wirklich.
Day one, genau, weil das ist nicht der Release-Tag.
Schlimm.
Blöd, das darf gerne
aussterben. Ja. Aber das ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle, ist ja klar.
Dann sagt man aber am Ende einfach demain vendrai.
Genau. Tomorrow,
Tomorrow will come.
Tomorrow comes, genau.
Genau, Tomorrow Comes ist ein gutes Stichwort. Morgen hört ihr den Brunch schon verfrüht, wenn ihr Patreons seid. Alle Patreons und alle Steadies können die Samstagsfolge dann auch schon einen Tag früher, die Sonntagsfolge
die Wochenendfolge auch einen Tag früher, können wir ja
die Wochenendfolge, sagen. Genau, sobald sie denn aufgenommen ist. Wir nehmen die jetzt direkt im Anschluss auf. Also patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin. Da hört ihr dann auch Michis erste Eindrücke von 4 Stunden Ninja Gaiden 2 Black, wie er sich gestern Nacht gleich mal reingestellt hat. Sehr löblich, sehr arbeitsam, der Kollege.
Was man halt macht, wenn man krank ist.
Genau, das hört ihr dann gleich oder eben morgen oder übermorgen. Wir wünschen euch viel Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da weiter unterstützt und Insert Moin auf dem Weg in 2025 begleitet. Wir haben viel zu tun, es kommen viele Spiele raus, allein der April ist jetzt schon wieder gesteckt und der Mai. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns dann morgen oder übermorgen. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.